Das Thema heute Abend heißt, und die Tür ward verschlossen. Ich lese uns aus Matthäus 25 ab Vers 1. Alsdann wird das Reich der Himmel gleich geworden sein, 10 Jungfrauen, welche ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren klug, und 5 töricht. Die, welche töricht waren, nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mit ihren Lampen. Als aber der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam, gehet aus, ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebet uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten: Nicht also, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Gehet lieber hin zu den Verkäufern und kaufet für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit. Und die Tür ward verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht, so wachet nun, denn ihr wisset weder den Tag noch die Stunde. Es ist ein ernstes Gleichnis, das der Herr Jesus hier uns vorstellt. Es ist das Bild einer orientalischen Hochzeit. Und die begann abends. Bei der Hitze des Tages feierte man das nicht. Und der Bräutigam, der kam erst später. Und hier kam er in diesem Gleichnis sehr spät. Er kam, um in dieses Haus einzuziehen, wo Hochzeit gefeiert wurde. Und die Brautjungfern warteten, um ihm entgegenzugehen und mit ihm zur Hochzeit einzugehen. Dieses Bild wird uns hier gezeichnet. Und wir fragen uns: Von welcher Zeit redet dieses Gleichnis? Was es bedeutet, darauf kommen wir gleich. Erst einmal die Zeit. Wenn wir richtig gehört haben, war das erste Wort, das ich gelesen habe im Bibeltext, alsdann oder dann, je nach Bibelübersetzung. Dann. Worauf bezieht sich das? Das bezieht sich auf das, was vorher gesagt wurde. Wir sind hier im Kapitel 25, da müssen wir ins Kapitel 24 schauen. Was ist denn da gesagt? Im Kapitel 24, das beginnt damit, die Jünger gehen mit dem Herrn Jesus am Tempel vorbei. Und sie waren so beeindruckt von den gewaltigen Quadersteinen. Und sie sagten zu ihm: Schau, die Steine. Bist du auch schon mal von manchem Irdischen so beeindruckt, dass du denkst, das ist ewig? Ach, und was sagte der Herr Jesus? Er fragt sie: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Das war die Frage. Und darauf antwortete Jesus. Er erzählte ihnen einige Zeichen, die geschehen würden, wenn das Ende des Zeitalters da ist. Und er erzählte ihnen auch noch einige Gleichnisse. Zum Beispiel, es werden 2 auf dem Felde sein. Der eine wird genommen, der andere wird gelassen werden. Und mittendrin in diesen Gleichnissen sagt der Herr Jesus, wie gesagt im Kapitel 24, das Kapitel davor: Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Alsdann. Von dieser Zeit redet dieses Gleichnis, nämlich, wenn Jesus wiederkommen wird. Die Wiederkunft Jesu. Davon redet dieses Gleichnis. Und die sieht nun so aus, dass man sie in diesem Gleichnis von den 10 Jungfrauen beschreiben kann. Es ist hier die Rede von 5 Klugen und von 5 Törichten. Aber die haben sehr viel gemeinsam gehabt, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich will uns mal die Gemeinsamkeiten sagen. Alle warteten auf den Bräutigam. Alle hatten Lampen, war nicht einer, der keine Lampe hatte. Und alle hatten Öl in den Lampen. Woraus können wir das schließen? Nun, die Lampen brannten, beziehungsweise, nein, es wird gesagt, die Lampen erloschen später. Wenn aber eine Lampe erlischt, muss sie ja wohl vorher gebrannt haben. Wenn aber eine Lampe brennt, braucht es auch Material dafür. Also hatten sie auch Öl in ihren Lampen, welche die Flamme und das Licht nährte. Alle hatten Öl. Und alle, weil der Bräutigam so lang verzog, schliefen ein. Sie wurden schläfrig. Es war ja Mitternacht, als er kam. Und dann kam er. Und dann kam er. Und dann offenbarte sich der Unterschied. Bis dahin war eigentlich ja alles gleich, obwohl es schon nicht da gleich war. Aber zumindest brannte bis dahin alles. Der einen Lampe brannten, die anderen Lampen brannten. Ja, wäre der Bräutigam jetzt nicht so spät gekommen, dann hätten wohl alle Lampen gebrannt, aber er kam zu einer Stunde, da sie es nicht meinten. Die, die nur ihre Lampen hatten, die haben wohl gedacht, naja, so lang dauert das nicht. Aber sie hatten sich getäuscht. Und dann kam er, und dann ging der Ruf aus, der Bräutigam kommt. Geht aus ihm entgegen. Und jetzt kommt der Unterschied. Nur 5 hatten Vorratsgefäße. Wisst ihr, die Lampen, die sie damals trugen, das waren kleine Lampen, da ging nicht so viel hinein. Wenn man da nichts mitnahm noch, dann war man eigentlich töricht, leichtsinnig. Da war der Gedanke, das wird schon irgendwie reichen. So sollten wir nicht in die Nacht ziehen. Aber so zogen sie hinein. 5 hatten gar keinen Vorrat und 5 hatten ihn. Die Vorrat hatten, werden die Klugen genannt und die anderen werden die Törichten genannt. Aber man musste brennende Lampen haben, um dem Bräutigam entgegenzugehen und zu der Hochzeit zu kommen. Da waren brennende Lampen erforderlich. Und jetzt kam die Not. Jetzt kam die Not. Plötzlich wurden sie alle wach. Und da sahen die einen, oh, die Lampe geht ja jetzt aus, sie ist dabei zu erlöschen. Du, gib mir doch was von deinem Öl, bitte. Nun hören wir einen Satz, vielleicht gefällt er uns nicht. Ich will ihn aber gleich erklären. Nicht, dass es für uns nicht reiche und für euch. Ach, könnte man denken, da hätten sie ja was abgeben können. Das ist ja Egoismus. Nicht so, so ein Gedanke könnte schon aufkommen. Aber ich will es nachher erklären. Es ist ja ein Gleichnis. Nein, sie bekamen nichts ab. Geht hin und kauft euch. Da gingen sie hin. Und irgendwie haben sie noch was bekommen. Und dann kamen sie wieder. Sie sahen vielleicht das Licht in dem Hause. Oh, dachten sie, gut, jetzt können wir ja auch noch hinein. Und sie drückten auf die Klinke, nicht, wenn es eine Klinke damals gab. Nehmen wir es mal so an jetzt. War wahrscheinlich etwas anders. Und die Tür war zu. Na ja, was macht's? Man kann ja klopfen, nicht? Keine Antwort. Vielleicht nochmal geklopft. Dann wird oben ein Fenster aufgegangen sein. Der Bräutigam schaute hinaus. Ach, wie gut. Herr, Herr, Tu uns auf. Herr, Herr, nannten sie ihn. Tu uns auf. Und nun kam was ganz Niederschmetterndes. Da hatten sie genauso wenig mitgerechnet wie mit dem späten Zeitpunkt der Ankunft des Bräutigams. Wahrlich, sagte der Bräutigam, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Da sind sie zusammengesunken. Die Tür war zu. Und der, der sie allein öffnen konnte, sagt, ich kenne euch nicht. Ihr habt kein Recht an meiner Hochzeit. Ja, was bedeutet das denn? Wem gilt das denn? Ich will uns sagen, der Bräutigam, das ist der Herr Jesus. Ein Gleichnis muss man ja übertragen. Es ist der Herr Jesus, denn in der Bibel wird davon berichtet, dass es einst eine große Hochzeit geben wird. Sie nennt sich die Hochzeit des Lammes. Wer ist denn das Lamm? Das ist auch der Herr Jesus. Siehe das Lamm Gottes, sagte Johannes, welches der Welt Sünde trägt. Und die Hochzeit des Lammes, die wird er feiern mit denen, die an ihn glaubten und die bereit waren, als er kam. Wohin zog denn hier der Bräutigam mit denen, die bereit waren? Hier zum Hochzeitsmahl, also in übertragenem Sinne in den Himmel. Der Herr Jesus, der Bräutigam, kam und nahm die mit in den Himmel, die bereit waren. Ja, und der Rest blieb da. Wer waren denn jetzt die Jungfrauen? Das ist ja nur ganz wesentlich. Wenn hier jemand sitzt, der sein Leben noch nie dem Herrn Jesus übergeben hat, muss ich sagen, er gehört gar nicht zu den 10 Jungfrauen, die hier gemeint sind. Aber da kommen wir gleich trotzdem noch drauf. Du bist trotzdem angesprochen. Diese 10 Jungfrauen ist die Gemeinde des Herrn. Warum kann ich das so sagen? Es sind die, die geglaubt haben an den Herrn Jesus. Warum? Nun, sie haben doch alle auf ihn gewartet. Wer nicht an Jesus glaubt, der wartet doch nicht auf ihn. Das glaubt er doch nicht. Sie haben alle auf ihn gewartet. Sie hatten alle Lampen und sie hatten alle Öl darin. Doch im Lauf der Zeit änderte sich das. Obwohl sie noch alle beisammen waren, war die Hälfte im Laufe der Zeit nicht mehr bereit. Ja, warum denn das? Sie hatten nicht mehr Öl genug. Und dann wollten sie Öl von den anderen. Gebt uns was von eurem Öl. Und jetzt will ich uns sagen, warum das nicht ging. Man kann geistliche Güter nicht vererben. Die gehen nicht vom Vater auf den Sohn über oder dergleichen. Man kann den Himmel nicht kaufen. Man kann nicht sagen, ja, oh, wenn es jetzt ernst wird, ich kenne da ja einen, da möge er mir irgendwie was mitteilen. Ich gebe ihm alles, was ich habe. Wisst ihr, man kann keinen Ablass kaufen für den Himmel. Was nicht da ist, kann einem ein anderer nicht geben. Und sie hatten die Zeit versäumt, sich bereit zu machen, wenn der Herr kommt. Ihnen fehlte von dem Öl. Ach, passt da nicht der Spruch drauf, den die Bibel sagt, im Geist habt ihr begonnen. Und im Fleisch wollt ihr vollenden. Das Öl ist eigentlich schlechthin. Und die allermeisten Ausleger sehen es auch so. Ein Zeichen für den Heiligen Geist. Und sie hatten alle davon gehabt. Aber es kam die Zeit, da ging bei einigen, nämlich bei der Hälfte, das Licht aus. Was sind das denn für welche? Sie sind lau geworden. Lau und träge. Ja, tatsächlich. Auch die sich gläubig nennen, da werden viele von gar nicht im Himmel sein irgendwann mal. Warum nicht? Weil sie lau und träge geworden sind. Das Feuer, das einst in ihnen brannte, ist erloschen. Über die Jahre hin wird alles nur noch Routine. Man führte Gott noch im Munde, aber im Herzen war er weit entfernt von ihnen. Ja, es heißt in der Bibel sogar, den Geist löscht nicht aus. Es ist also möglich. Ja, wodurch wird denn der Geist ausgelöscht? Also nicht, dass wir meinen, wir könnten den Geist Gottes auslöschen. Den können wir natürlich nicht auslöschen. Aber wir können seine Gegenwart in unserem Herzen auslöschen. Wodurch geschieht das denn? Durch die Sünde. Immer durch die Sünde. Und wenn einer gläubig ist und der Sünde dient und er auch dienen will, nicht wenn ihm mal ein Fehler passiert, darüber tut er ja Buße. Das ist nicht die Sache. Das passiert uns allen, wobei wir es nicht leicht nehmen sollen. Aber wenn einer in der Sünde lebt und darin weiter leben will, da zieht sich der Heilige Geist zurück. Und dann ist er nicht mehr da, in deinem Herzen, obwohl er einmal da war. Ja, auch die Törichten, die wollten natürlich gerne in den Himmel, aber sie kamen zu spät und die Tür war verschlossen. Lau gewordene Christen, die einst gläubig gewesen sind. Ja, sagt uns die Bibel denn noch was über solche Menschen? Ja, durchaus. Der Jesus hat Sendschreiben an 7 Gemeinden geschickt und eine davon hieß Laodicea damals. Und dieser Gemeinde schreibt er Folgendes durch Johannes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Also, weil du lau bist und weder kalt noch warm, so werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das sagt der Jesus über die, die lau sind. Da ist dem Herrn Jesus einer lieber, der sagt, ich habe aufgehört damit. Ich habe kein Interesse mehr daran. Der weiß wenigstens, wo er steht. Der weiß, so wie ich bin, komme ich nicht in den Himmel. Aber die Lauen, was meinen die noch? Die meinen noch wunders, wie reich sie wären. Das steht nämlich auch in diesem Sendschreiben. Was haben sie gesagt? Ich bin reich. Ich bedarf nichts. Und der Herr sagt, und du weißt nicht. Ja, das wussten sie nicht. Dass du der Elende und der Jämmerliche und arm und blind und bloß bist. Seht, das ist ein ganz besonderes Zeichen von Lauen. Sie meinen, ist alles klar. Sie sind geblendet. Sie sehen die Wahrheit nicht mehr. Sie leben dahin und meinen noch, es wäre alles in Ordnung. Und in Wirklichkeit hat sich der Geist Gottes aus ihrem Leben zurückgezogen. Sie gehen nur noch der Spur nach. Sie fahren wie eine Straßenbahn, nicht? Da ist eine Schiene, da fährt man halt drüber, weil da eine Schiene ist. Sie merken gar nicht mehr, wo die Schiene hingeht. Das Gleis wurde umgestellt, die Weiche. Die Richtung ist schon längst geändert worden. Oh, ich bin reich. Vielleicht war die Gemeinde zu Laodicea riesig. Vielleicht kamen da viele zusammen. Und wie hätten sie sonst sagen können, ich bin reich? Vielleicht hätten sie sagen können, naja, da gibt's noch eine andere Gemeinde, nicht? Die zu Philadelphia, die hatte eine kleine Kraft. Naja, aber wir hier, schaut euch das mal an. Riesiger Chor. Eine Orgel, die hat nicht jeder. 500 Gemeindeglieder. Das muss mal einer nachmachen. Ich bin reich. Und der Herr sagt, du weißt überhaupt nicht, dass du ganz, ganz, ganz arm bist. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen. Gold des Glaubens, seht. Das muss man beim Herrn kaufen. Und wisst ihr, wo der Herr Jesus bei diesen lauen Christen stand? Nicht mehr drin, vor der Tür. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Oh, er mahnt sie noch. Ja, er wollte gern wieder rein, aber er stand draußen. Das waren Christen. Aber wenn sie in dem Zustand blieben, dann gehörten sie zu den 5 törichten Jungfrauen. Und das ist der Ernst dieser Botschaft. Nun machst du sagen, ich habe mich eigentlich noch nie bewusst für Jesus entschieden. Dann gilt mir das ja nicht. Ja, zu den 10 Jungfrauen hast du dann allerdings nie gehört. Aber es gibt noch ein riesiges Heer von Menschen, die auch zu spät kommen. auch wenn sie hier in dem Gleichnis nicht zu diesen gehören. Das ist speziell zu denen gesagt, dass die Gemeinde wachen soll. Aber wisst ihr, dieses Gleichnis hat als Hauptsinn die Bereitschaft. Und jetzt wollen wir uns fragen, wenn schon die nicht bereit sind, die lau geworden sind, obwohl sie einst den Herrn Jesus angenommen haben, werden denn dann die bereit sein, die ihn überhaupt niemals angenommen haben? Es liegt doch auf der Hand, die sind natürlich auch nicht bereit, die sind erst recht nicht bereit. Deshalb wird es ein Riesenheer geben von welchen, die genauso nicht bereit sind. Eine Riesenmenge. Warum nicht? Sie haben nie Öl gehabt. Haben vielleicht auch nie eine Lampe gehabt. Und wisst ihr, wie sich dieses Heer aufgliedert? In die verschiedensten Schattierungen. Da muss ich erstmal sagen, ist das große Heer der Namenschristen. Sie heißen so, sind es aber nicht. Was sind Namenschristen? Namenschristen sind solche, die hauptsächlich in irgendeinem Kirchenregister stehen. Ansonsten aber herzlich wenig damit zu tun haben. Aber sie treten nicht aus, weil sie ja schließlich noch eine vernünftige Beerdigung haben wollen. Und außerdem gibt's ja auch schon mal Kindertaufen und naja, was es halt so gibt, so ein paar Dienstleistungen, die sie in Anspruch nehmen. Und vielleicht mancher auch, man weiß ja nie, nicht? Mancher ist vielleicht doch bereit, 10% seiner Einkommensteuer oder Lohnsteuer zu zahlen, so für alle Fälle mal. Man weiß ja nie. Sie heißen Christen, aber sie sind es wirklich nicht. Warum nicht? Weil sie Jesus nicht, Christus nicht in ihr Herz aufgenommen haben. Der sitzt da überhaupt nicht drin. Der ist da nicht drin. Und man ist nur Christ, wenn man Christus im Herzen hat. Ja, sonst ist man nicht. Man kann sich nennen, aber was nützt das? Ja, die werden nicht dabei sein. Die werden draußen stehen, genau so. Dann gibt es auch welche, das sind Angesprochene. Die haben das Wort Gottes schon öfter gehört. Und die wissen, tief im Innern, das ist die Wahrheit. Ja, aber soll ich mich wirklich entscheiden? Ich weiß nicht. Was soll denn der denken? Was soll der denken? Ach, und wenn ich daran noch denke, nein, also ich gehe lieber wieder raus. Aber ich bin doch gern gekommen. Und ich komme auch bei Gelegenheit wieder. Aber vielleicht nicht zu oft. Denn irgendwie merke ich, ich muss mich entscheiden. Der Bräutigam kommt auf ihm entgegen. Zu spät. Warum? Du warst zwar angesprochen im Herzen, aber du hast die Zeit nicht genutzt, die Gott dir gab. Und wenn er kommt, ist zu spät. Dann stehst du draußen. Dann gibt's doch die Interessierten. Es gibt die Moralisten, die viel von Moral halten, aber bitte in eigener Kraft. Es gibt die Gleichgültigen und es gibt die Ablehnenden. Ja, die gibt's alle, die stehen alle draußen. Die gehören mit zu dem großen Heer derer, die sich zu diesen 5 törichten Jungfrauen gesellt. Ach, und wisst ihr, ich denke, so ähnlich war es auch in den Tagen Noahs. Und der Herr sagt, es wird sein wie in den Tagen Noahs, wenn er wiederkommt. Ja, wie war das denn da? Seht ihr, Noah, der hat Jahrzehnte an der Arche gearbeitet. Gott hat ihm gesagt, es kommt eine große Flut, er will alles Fleisch vernichten, ein Gericht. Und nun hat er Jahrzehnte an der Arche gearbeitet. Das ist eine wahre Geschichte, das ist kein Märchen, ja? Die Bibel erzählt uns keine Märchen. Und Gott ist fähig, das zu tun, was da steht. Das ist für ihn kein Problem. Der die Wasser geschaffen hat, der kann auch sagen, dass die Erde überflutet wird. Es ist für ihn kein Problem. Höchstens für welche, die nicht glauben. Aber das ist die Bibel, so sagt sie es uns. So, er hat Jahrzehnte daran gearbeitet, wahrscheinlich 100 Jahre. Und er war nicht untätig, dieser Noah. Er hat auch gepredigt. Wisst ihr, und dann gab es auch so welche. Da gab es auch Angesprochene. Glaube ich doch. Warum eigentlich nicht? Kannst zwar nicht beweisen, aber nehmen wir es mal an, nicht? Heute gibt's auf jeden Fall angesprochen in unserer Zeit. Sitzen sicher welche unter uns. Die haben gedacht, also was der Noah da so sagt, ich muss schon sagen, das hat schon mein Herz berührt. Also ich könnte mir schon denken, dass der recht hat. Am Anfang vielleicht noch nicht ganz so, aber sie, jetzt waren schon 50 Jahre rum und die Arche, die nahm Formen an. Da konnte man schon sehen, was daraus werden würde. Und es wurde immer mehr. Und dann stellt euch vor, da kam der Tag, da kamen Tiere. Gott wollte nämlich die Schöpfung erhalten. Ja, die konnte doch keiner herbeigerufen haben. Noah konnte das nicht. Wie sollten die auf Noah hören? Die hat Gott gerufen. Stellt euch vor, die dummen Tiere gingen in die Arche. Da haben sie gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Da haben sie der eine zum anderen gesagt, du komm mal her, guck mal, guck dir das mal an. Die kommen ganz von allein. Der Noah. Ich glaube, der Noah hat recht. Also ich bin entsetzt. Da standen sie davor und sie haben abgewogen. Aber wisst ihr, das ist keiner hat den Mut gefasst. Aber jetzt gehen wir aber auch rein. Wenn die reingehen, dann gehen wir aber auch rein. Nein, sie standen davor und haben vielleicht noch gedacht, soll man nicht doch reingehen? 8 Menschen waren drin, mehr nicht. Stellt euch das vor, 8 Menschen, mehr nicht. Kann doch nicht sein. Die Masse muss doch recht haben. 8 Menschen waren drin, mehr nicht. Und während sie vielleicht noch überlegen, vielleicht hat der eine schon den ersten Schritt getan, rums, ging die Tür zu. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Und die Tür ward verschlossen. Da wurde es ihnen ganz anders. Ich glaube, die Angesprochenen sind dann hingerannt. Haben gesagt, Noah, Noah, wir glauben's. Wir glauben's, mach auf, wir glauben's. War zu spät. Warum? Gott hat zugemacht. Es war zu spät. Natürlich waren da auch noch andere, die Interessierten. Naja, die haben sich gesagt, naja, kann man sich schon anhören, was der da sagt, aber naja, ich weiß nicht so ganz. Eine Wahrheit ist ein bisschen wenig und sind dann wieder weitergegangen. Ich habe aber immer mal wieder zugehört. Haben vielleicht gesagt, nur ja, jedem seinen Glauben, nicht? Ich akzeptiere das, dass der Noah das glaubt, aber naja, ich habe meinen Glauben. Na, was nützte das alles? Da war die Tür zu. Aber wisst ihr, die Interessierten, die haben vielleicht gedacht, na, das ist die Tür zu, was soll das denn? Jetzt gehe ich eben, da muss der Noah halt da drin sitzen in der Arche und ich hier draußen, bei schönem Wetter nicht, geht's mir doch besser. Ja, da gab's die Moralisten, die haben vielleicht auch zur Zeit Noahs gesagt, warum soll Gott denn die Erde vernichten? So schlecht bin ich doch nicht. So viel Dreck habe ich doch nicht am Stecken. Und er weiß gar nicht, wie viel Dreck er am Stecken hat. Jede Lüge hindert dich am Eingang in das Reich Gottes. Denn da werden weder Lügner sein, noch Ehebrecher. Auch keine Trunkenbolde. Trinker sind das. Werden da nicht sein, sagt die Bibel. Wenn jemand unter uns sitzt, der damit Probleme hat, dem muss ich heute sagen, er wird so nicht im Himmel sein. Und noch viele andere Dinge schließen uns vom Himmelreich aus. Letztlich, dass wir nicht an Jesus glauben. Das ist die Sünde, an der die Welt verloren geht. Ja, die Moralisten, die sagen, so schlecht sind wir doch nicht. Naja, lass den Noah mal. Ja, und dann gibt's die Gleichgültigen, die sagen, ach, der Noah, ist mir eigentlich egal, was er sagt oder was er nicht sagt, ist mir alles egal. Und dann gibt's die Ablehnen, die haben gesagt, der spinnt, der Noah. Baut hier 100 Jahre auf dem Land, da wird doch nie was raus. Und dann war die Tür zu und wisst ihr, was dann kam? Da fielen die ersten Regentropfen. Da wurde es natürlich, na, dachten sie, naja, hat ja immer schon geregnet. Die ganzen 100 Jahre hat es ja auch geregnet, aber es war heute arg mit dem Regen. Und dann brachen die Quellen der Erde auf. Es war nicht nur Regen. Und dann hat der eine gedacht, ich habe mein Haus da oben. Naja, die da unten, die gehen da unter, aber ich hier oben bin ich ja sicher. Dann sind die aber alle da hochgelaufen, nicht? Und wisst ihr, und plötzlich spülte das Wasser auch um die Schwelle des höchsten Hauses. Und die Arche schwamm schon. Und dann war Schluss, da konnten sie auch nur noch schwimmen. Was muss das ein Drama gewesen sein? Was werden die Arche noch erreicht haben? Sie an das Holz geklopft haben und gesagt, Noah, mach auf, mach auf. Und Noah konnte nicht aufmachen, denn der Herr hatte verschlossen. So wie in den Tagen Noahs, so wird es auch sein bei der Ankunft des Menschensohnes. Ja, und dann war die Tür zu. Die fünf Törichten waren draußen und das Riesenheer von Menschen dieser Sorte, die ich gerade im Einzelnen erwähnt habe, die stehen auch alle draußen. Ja, die erst recht. Aber was heißt erst recht? Die anderen auch. Wie ernst ist diese Botschaft? Und die Tür ward verschlossen. George Whitefield, ein Prediger in England, der hatte Zehntausenden gepredigt. Damals kamen die Menschen auf den Kohlenhalden. Sie wollten das Evangelium hören. Dann standen sie mit ihren schwarzen Gesichtern da. Und dann waren weiße Rinnen auf den schwarzen Gesichtern. Ja, was war das? Die haben geweint über ihre Sünden. Und da stand er im Freien, unter freiem Himmel, weil die Menge keinen Raum gefasst hätte. Und er sprach immer wieder über das Wort. Und die Tür ward verschlossen. Da waren welche darunter, so leichtfertige. Da hat der eine zum anderen gesagt, ach, das ist nicht schlimm. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere, nicht? In dem Moment, sagt Whitefield, das hat er nicht gehört, er war weit entfernt von denen. Aber der Geist Gottes hat es ihm ins Herz gegeben. In dem Moment, sagt Whitefield, ja, du wirst allerdings sagen, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich die andere. Oh, da wurden sie aber hellhörig, das hatten sie ja gerade gesagt. Es ist wirklich so, sobald die Tür des Himmels für dich verschlossen ist, tut sich die Tür der Hölle vor dir auf. Wenn du von dem Himmel ausgesperrt bist, trittst du in die Hölle ein. Und das hat sie geschlagen in dem Moment. Sie waren getroffen wie vom Blitz, das müsst ihr euch vorstellen, nicht? Die scherzen da und in dem Moment kommt genau das Echo wieder. So handelt Gott oft. Der weiß gar nicht, was er da vorne gerade sagt, was den anderen gegebenenfalls trifft. Mitten rein ins Herz. Die haben sich bekehrt an diesem Abend. Die sind zurückgeblieben. Die haben Whitefield aufgesucht und haben Frieden im Herzen gefunden. Und die Tür ward verschlossen. Wie wird das bei dir einst sein? Wirst du auch vor so einer verschlossenen Türe stehen? Ja, ja, dann tut sich eine andere Tür auf. Die Tür des Verderbens. Aber heute ist die Tür offen zum ewigen Leben. Wer ist denn diese Tür? Jesus Christus, er sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Aber ich sage dir, das musst du zu Lebzeiten tun. Danach kann dich keiner mehr in den Himmel bringen. Nützt alles nichts, das musst du zu Lebzeiten tun, denn ansonsten ist die Tür verschlossen. Du hast keinen Schlüssel dafür. Und auch kein Mensch hat einen Schlüssel dafür, dir aufzuschließen, außer der Herr Jesus. Aber die Zeit ist dann vorbei. Du musst dich zu Lebzeiten für Jesus entscheiden. Du, der du noch nie durch diese Tür eingegangen bist, und du, der du einst eingegangen bist und hast gesagt, ich gehe wieder zurück, ich gehe wieder auf den breiten Weg. Es gibt zwei Wege, den breiten Weg, der ins Verderben führt und der schmale, der in den Himmel führt. Der du wieder zurückgegangen bist, du verschmähst die Türe Jesus Christus ganz genauso wie die, die nie hindurchgegangen sind. Auch denen gilt dieses Gleichnis, ich sagte es ja zu Anfangs. Doch heute ist die Tür offen. Auch wenn das Thema heißt und die Tür ward verschlossen, so ist sie heute doch noch offen. Ich weiß nicht, wie lange, ich kann es nicht sagen. Aber im Moment ist sie noch offen. Warum gehst du denn nicht rein? Was verlierst du denn dabei? Der Jesus will dir ewiges Leben schenken. Ist doch kein Verlust. Ja, ja, aber dann kommen die tausend Argumente und vor allen Dingen die Menschenfurcht. Die Menschenfurcht, das ist ein großes Hindernis, dass Menschen ins Reich Gottes eindringen. Die denken, was sollen die und die alle denken? Ich muss dir sagen, wenn du vor dem Thron Gottes einst stehen wirst zum Gericht, sind die, über die du jetzt nachdenkst, was sie von dir denken, alle nicht dabei, um dir zu helfen. Da stehst du ganz allein. Du jetzt noch froh bist, dass deine Freundin dabei ist oder der dabei ist, dann stehst du allein. Du kannst auch deine Frau nicht mitnehmen, die vielleicht gläubig ist. Dann kann sie mir helfen. Nein, sie kann dir nicht mehr helfen. Heute ist die Tür noch offen. Ringt danach. durch die enge Pforte hineinzugehen, sagt der Herr Jesus. Ringst du danach oder ist dir das egal? Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Ja, wann denn? Wenn sie zu ist, dann wollen sie rein. Vielleicht bist du auch dann einer und sagst, ja, jetzt will ich rein, da ist die Tür aber zu, wie bei der Arche, dann geht's nicht mehr. Du musst schon hineingehen, wenn Jesus dich freundlich einladet. Und er lädt dich heute ein. Er will nicht, dass du verloren gehst. Gott will nicht den Tod des Sünders. Aber er hat so viel für dich getan, indem er seinen Sohn am Kreuz für deine Sünden hat bezahlen lassen. Und wenn du das missachtest und dir das egal ist, dann kann Gott dir auch nicht mehr helfen. Das hat er getan, das muss man im Glauben annehmen, ergreifen und sagen, Herr Jesus, ich glaube, dass du auch für meine Sünde bezahlt hast. Ich nehme das heute an, ich übergebe dir mein Leben hier in deine Hände, du sollst in mein Herz kommen. Du musst Ja sagen zu ihm, du musst ihm dein Herz öffnen, sag, komm hinein in mein Herz, ich will dich und das andere will ich nicht mehr, was mich bisher an Sünde bedrängt hat. Ich bekenne die Sünde und lass mich freikaufen davon. Und nun noch ein letztes. Möge es dir doch wenigstens so ergehen, wie diesem Mann, von dem ich jetzt noch berichte. Der Zug stand bereit und fertig zur Abfahrt. Wer mit dem Zug gefahren ist oder öfter damit fahren musste, kennt die Situation vielleicht. Alle hatten schon Platz genommen. Es fehlte nur noch eins, das Signal. Wenn das Signal geht, dann gehen die Türen zu und dann geht's ab. Und selbst wenn der Zug noch steht, wenn die Tür zu ist, nützt es auch nichts, dass er noch steht. Du kommst nicht mehr rein. Da, in diesem Moment, wo nur noch das Signal fehlte, drängelte sich ein Mann durch die Menschenmenge hindurch. Diesen Zug wollte er noch haben. Es schien äußerst zweifelhaft, ob er diesen Zug noch bekommen sollte. Es war auf Messerschneide. Aber es gelang ihm. So gerade noch, gerade war er drin, ertönte der Pfiff. Er setzte sich auf den freien Platz, der noch da war, und die Türen gingen zu. Ja, nochmal Glück gehabt, nicht? Da sagte sein Nachbar zu ihm nur ein paar Worte. Er sagte nur, als die Tür zuging, und die Tür ward verschlossen. Mehr nicht. Mehr wurde nicht geredet. Es war alles. Hat dieser Mann überlegt. Ist er ausgestiegen ja irgendwann? Aber wisst ihr, diese paar Worte ließen ihn nicht mehr in Ruhe. Vor allen Dingen die Betonung, die da drin lag. Und die Tür ward verschlossen. Hallte immer wieder in seinem Herzen. Hat er gedacht, da habe ich doch mal was gelesen, das steht doch in der Bibel. Dass dies überhaupt niedergeschrieben werden konnte, war deshalb, weil der das gesagt hat, ihn 2 Jahre später traf. Und da hat er ihm das erzählt. Was war mit diesem Mann? Und die Tür ward verschlossen. Ließ ihn nicht mehr in Ruhe, dem Satz. Der hat ihm gar keine Evangelisation gehalten, dieser Mann. Er hat nur diesen Satz gesagt, hat noch nicht mal gesagt, wo er steht. Hat er gesagt, das muss doch irgendwo in der Bibel stehen. Aber wisst ihr, das ist ja gar nicht einfach, wenn man sich in dem Buch nicht auskennt. Dann die Stelle zu finden, hat sie gefunden. Und die Tür ward verschlossen. Dass er morgens aufwachte und die Tür ward verschlossen. Den ganzen Tag immer diesen Satz in seinem Herzen. Und die Tür ward verschlossen. Ja, wie kommt das denn? Wisst ihr, wer das ist? Das ist der Herr Jesus, der durch seinen Geist an deinem Herzen wirkt. Das war dem Mann nicht angenehm. Der hätte das lieber verdrängt. Der hätte das Licht nicht mehr hören wollen. Das glaubt ihr? Der hat gedacht, sicher hat er gedacht, wenn ich doch diese Stimme nicht immer höre in mir. Und die Tür ward verschlossen. Und dann hat er sein Leben Jesus übergeben. Es wurde so stark in seinem Herzen, da hat er sein Leben Jesus übergeben. Und dann ist er gläubig geworden. Dann ist er durch die offene Tür gegangen. Da hat er sich nämlich gedacht, nein, so wie bei dem Zug das gewesen ist, so soll es in meinem Leben nicht sein. Es war für ihn ein Beispiel. Und Gott hat dadurch zu ihm geredet. Hat er sich gesagt, im letzten Augenblick, wie ich diesen Zug bekommen habe, so will ich nicht in den Himmel gehen. Und ich muss dir sagen, wenn du meinst, so in den Himmel gehen zu können, bist du ein ungeheurer Spieler. Du setzt alles auf eine Karte, obwohl ich davon nichts halte, ja, aber ich nenne es mal so. Und sagst, irgendwie, also mein Leben bis zum Schluss, aber ich weiß ja schon, ich muss mich bekehren, ich weiß das schon, aber doch jetzt nicht. Bis zum Schluss, im letzten Moment springe ich auf den Zug auf. Wehe, wehe, das kann schief gehen. Und dieser Mann tat es nicht. Er hat gesagt, jetzt gehe ich zu Jesus. Und das solltest du auch tun. Wenn du seine Stimme in deinem Herzen hörst, verstocke dein Herz nicht. Amen. Amen.